Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich abschotten muss, weil mir das einfach zu viel wird. Dann gibt es einen Seehofer, dann gibt es Konflikte um Fotos von Fußballern mit Politikern. Dabei ist mir schon klar, dass Abschotten nicht wirklich was nutzt. Ich merke nur, dass bei mir dahinter der Wunsch steckt, dass es harmonisch zugeht oder zumindest danach, dass diese Konflikte, die es gibt, gut zu lösen sind. Dabei stehen ja gerade die Konflikte, die ich gerade genannt habe, auch für die großen Themen in unserer Zeit, also für die Debatte um Framing, für die Frage nach Integration. Und dann muss ich manchmal an etwas denken, das Aladin Elmafalani mir mal in einem Interview erzählt hat. Damals war er noch Professor für Politikwissenschaften an der FH in Münster. Seit Beginn 2018 koordiniert er die Integrationspolitik der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Und er hat damals gesagt, Integration braucht Konflikte. Was er damit meint, erzählt er euch selbst. Hier kommt das Interview mit ihm, in dem er schon vor gut 2 Jahren erklärt hat, wo wir eigentlich gerade mittendrin stecken. Was ist für euch gute Integration? Hilfe ist sicherlich irgendwie der erste Schritt. Und was kommt dann? Wie kann Integration eigentlich auf beiden Seiten gut funktionieren? Aladin, mal als erste Frage, kannst du in einem Satz für dich sagen, was gute Integration ist?
Ich würde es so sagen, gute Integration bedeutet, dass Minderheiten, wer auch immer gerade als Minderheit bezeichnet wird, dass Minderheiten Teilhabechancen in einer Gesellschaft haben, die in etwa vergleichbar sind mit den Angehörigen der Mehrheit, was auch immer dann Mehrheit bedeutet.
Also Teilhabechancen ist so der zentrale Begriff für dich.
Genau, Teilhabechancen. Und Teilhabechancen kann ganz viel bedeuten. Ne? Teilhabe kann bedeuten an Wohnraum, im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, Einkommen, politische Partizipation. All die Bereiche kann man unter Teilhabe fassen. Und dementsprechend würde ich sagen, Teilhabe ist eigentlich das zentrale Element und weniger Menschen vorzuschreiben, wie sie genau leben sollen.
Aladin Elmafalani ist Professor für Politikwissenschaft an der FH in Münster und heute Abend zu Gast in Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Deutschlandfunk Nova.
Aladin Elmafalani ist zu Gast. Du bist Professor für Politikwissenschaft und du hörst das schon. Hier am Anfang hast du einmal die große Möglichkeit, dir was auszusuchen. Hier kommen 3 Vorschläge, schreibt Julia, meine Redakteurin, für Aktivitäten mit Aladin. Erstens, du gehst zusammen mit Sven, also mit mir, skaten. Kannst du skaten?
Ich konnte es früher ganz gut, ja.
Wie ist Julia darauf gekommen, uns skaten auf den Zettel zu schreiben? Ist da irgendwas online bei dir findbar, was mit skaten dich verbindet?
Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kenne ich Julia von früher. Wer weiß.
Möckel wäre der Nachname.
Ja, Nachname habe ich mir früher schon schlecht merken können. Ja.
Warst du, kannst du oder hast früher viel geskatet?
Ja, also tatsächlich in jeder freien Minute. Aber das ist natürlich auch schon eine Weile her.
Eine Weile her heißt?
So, ich nehme mal an, dass es Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends habe ich das an den Nagel gehängt.
Ja, aber richtig Halfpipe-mäßig? Oder also konntest du das richtig?
Ja, Halfpipe weniger, sondern eher so Street, ja.
Okay, mit Tricks und Treppen runter und so.
Und Gelenke aufschlürfen und allem drum und dran.
Okay, laufen kannst du aber heute noch.
Ja, ja, ich habe aber noch ein paar schöne Narben von früher.
Okay, die sind dann vor allen Dingen so Richtung Knöchelbereich. Oder Hand, Hände, weil man die so zum Abstürzen braucht.
Hände und Knie, Ellbogen, okay. Ja, ist alles da.
Zweite Möglichkeit wäre ein gemeinsamer Ausflug in den Hochseilgarten in Recklinghausen. Warst du schon mal da?
Ich glaube nicht.
Nee, ich auch nicht. Mhm. Obwohl wir haben festgestellt, wir kommen beide aus Recklinghausen, sowohl du als auch ich. Mhm. Aber meine Eltern haben mich da nie mit hingenommen. Wie war es bei euch?
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da war.
Mhm. Lust auf Hochseilgarten, wäre das deins?
Nicht so, ne.
Nee, meins auch irgendwie nicht. Oder Julia schlägt drittens vor, wir trinken zusammen Arak. Als Erklärung steht hier hinter, weil ich das nicht weiß, vermutlich. Es ist ein arabischer Anis-Schnaps.
Ja.
Das weißt du.
Das weiß ich, klar.
Wie schmeckt der? Scharf?
Der wird auch in der Regel so verdünnt mit Wasser, dann sieht das so milchig aus. Ja, es hat so ein bisschen was von Uso. Kann man machen.
Ja?
Kann man machen. Am coolsten fänd ich die Variante mit Skateboard fahren, aber da meine Knochen das nicht mehr so richtig mitmachen, wird es, weiß ich auch nicht so genau, es kommt ein bisschen auf dich an.
Ja, das heißt, wir können ja versuchen, uns ein bisschen zu skaten und vielleicht dann einen Anis-Schnaps zu trinken oder irgendwie sowas.
Ja, oder wir setzen uns in Recklinghausen irgendwo dahin in den Park und gucken zu, wie andere das machen.
So machen wir das. Gute Integration geht ja nicht ohne Konflikt. Ein Satz, den du als richtig oder als falsch kennzeichnen würdest?
Ich würde sagen, das ist richtig. Also wenn Integration gelungen ist, also wenn man sich jetzt nicht so lange damit beschäftigt, was Integration bedeutet, sondern wenn man einfach sagt, wenn mehr Menschen am Tisch sitzen, wenn mehr Menschen teilhaben, dann führt das dazu, dass das Konfliktpotenzial zumindest steigt. Das heißt nicht, dass die Konflikte auch wirklich schärfer werden und es mehr Konflikte geben muss, aber die Möglichkeiten, dass man irgendwo anstößt, irgendwo Reibungspunkte entstehen, die dann zu Konflikten führt. Also diese Möglichkeit steigt eindeutig genau dann, wenn Integration gelungen ist. Und das muss man sich klar machen. Das führt auch oft dazu, dass Menschen enttäuscht sind, wenn Integration gelingt, weil wir damit eine ein bisschen romantische Vorstellung verknüpfen.
Weil du sagst, in dem Moment findet eine ernste Auseinandersetzung miteinander statt und deshalb muss es einen Konflikt geben? Oder was ist das Weil dahinter?
Ja, weil Menschen, die gut integriert sind, die machen nicht mehr das, was man denen sagt. Also die haben einen eigenen Kopf, die haben einen eigenen Willen, die vertreten ihre eigenen Interessen selbstbewusst und die haben halt Interessen. Und wenn mehr Menschen teilhaben, wenn eine Integration gelingt, haben mehr Menschen Teil am gesellschaftlichen Leben. Und wenn das passiert, werden auch mehr Menschen ihre Interessen äußern. Und wenn mehr Menschen ihre Interessen äußern, kann es zum Beispiel zu Interessenkonflikten kommen. Und wir sehen ja, dass wir jetzt, nehmen wir beispielsweise die Gruppe der Türkeistämmigen, wo die immer mehr etabliert sind, wo die immer stärker in den Medien präsent sind, in der Politik präsent, sich selbst organisieren, eigene Vereine, eigene Lobbygruppen auch bilden. Und das tun sie, weil sie gut integriert sind, weil das zum Teil Juristen sind, Politiker, Wissenschaftler und, dass sie dann Interessen und Bedürfnisse äußern, die vorher nicht geäußert wurden. Die leben ja schon seit 50, 60 Jahren hier.
Das ist nicht das erste Mal, dass sie sich darüber Gedanken machen.
Gedanken und das Bedürfnis, das besteht schon lange. Aber dass
das
sie
Wort dazu
genau,
kommt jetzt.
Das Wort, dass sie die Fähigkeit haben, das so zu platzieren, so zu äußern, in der Art und Weise, wie es in Deutschland üblich ist, ist ein Zeichen gelungener Integration. Und das führt dann jetzt beispielsweise dazu, dass wir über muttersprachlichen Unterricht sprechen. Der wäre vor 60 Jahren schon sinnvoll gewesen, aber wir machen es jetzt, weil diese Minderheit das jetzt äußert. Und zwar die zweite und dritte Generation, die gut integriert ist. Nicht die erste Generation wollte das. Wir sprechen über islamischen Religionsunterricht an Schulen, der wäre auch schon in den 60er Jahren sinnvoll gewesen. Wir tun es aber erst jetzt, weil diese Gruppe selbstständig und selbstbewusst ihre Interessen dort kundgetan hat. Und in ganz vielen anderen Bereichen tun wir das. Und wenn du ein ganz konkretes und auch krasses Beispiel haben willst, das, was wir Kopftuchstreit nennen, ist Ergebnis gelungener Integration. Denn man muss sich klar machen, als in Gymnasien Frauen mit Kopftuch in Kolonnen zum Putzen gekommen sind, hat sich niemand beschwert. Aber wirklich niemand. Ist mir nicht bekannt, dass jemand gesagt hat, eine Frau, die putzt, sollte kein Kopftuch tragen. Als dann erstmals, und das ist ja gelungene Integration, eine Frau mit Kopftuch ein Studium beendet, das Referendariat macht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte werden möchte. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Für Deutsch und deutsche Geschichte möchte sie Lehrerin werden und Beamtin werden. Dann entsteht erst wegen des Kopftuchs einer Lehrkraft, der Kopftuchstreit über alle juristischen Instanzen geht das, alle politischen Parteien äußern sich dazu und. Und dieser ganze Konflikt, der entsteht nicht, als die erste Frau mit Kopftuch in Deutschland auftaucht, sondern der entsteht dann, als erstmals das Kopftuch präsent war in einer hochgradig gut integrierten Position.
Heißt das auch, es ist eine Frage des sozialen Status? Also in dem Moment, wo vielleicht die Putzfrau spielt keine Rolle, die Lehrerin spielt eine Rolle?
Lass mich das mit einem Bild machen, weil man sich das dann besser merken kann. Die erste Generation kommt nach Deutschland, also diejenigen, die migrieren und nach Deutschland kommen, das sind genügsame Menschen. Die sind froh, dass sie da sind und die äußern keine eigenen Bedürfnisse.
Ist das so? Bist du dir da sicher? Also sind die nicht auch hierher gekommen und waren vielleicht trotzdem traurig, dass das nicht passiert ist?
Vielleicht waren sie traurig, aber in erster Linie waren sie froh, dass sie hier sind und hier bleiben dürfen. Mhm. In erster Linie sind die erstmal froh, da sein zu dürfen und die haben in der Regel, trifft jetzt nicht auf alle zu, aber in der Masse hat die erste Generation nicht das Bedürfnis, voll dazu zu gehören, sondern denen ist klar, wir sind gerade erst neu da und dementsprechend müssen wir hier erstmal in Anführungsstrichen kleine Brötchen backen. So, und jetzt, die sitzen am Boden, während der Rest am Tisch sitzt. So kannst du dir das vorstellen. Mhm. Und dann die zweite Generation setzt sich vermehrt an den Tisch und möchte ein Stück vom Kuchen ab. Und dieses Stück vom Kuchen abhaben wollen, führt ja dazu, dass man sich wirklich überlegen muss, warum glauben wir, Integration führt zu Harmonie und Konfliktfreiheit. Denn jetzt wollen mehr Menschen ein Stück vom Kuchen und es ist gar nicht gesagt, dass der Kuchen in der gleichen Geschwindigkeit wächst. Also mehr Menschen wollen ein Stück davon. Und das Spannende ist, und das ist tatsächlich auch beobachtbar, die dritte Generation, die will nicht mehr nur ein Stück vom Kuchen, sondern diese Menschen wollen mitbestellen. Die wollen also auch mitentscheiden, welcher Kuchen überhaupt auf den Tisch kommt. Die wollen sozusagen auch teilhaben, wenn es darum um die Rezeptur unserer Gesellschaft geht. Und genau die, das sind die Themen, die dann wirklich zu Konflikten führen. Denn schlecht integrierte Menschen, da reden wir über Kriminalität, da reden wir darüber, dass wir mehr Polizei bräuchten und, und. Aber das, was tatsächlich gesellschaftlich ganz große Wellen schlägt, ist dann, wenn Integration gut gelingt und wenn man darüber dann erkennt, wie sich die Gesellschaft schon geändert hat. Denn das ist immer ein Hinweis darauf, dass es schon passiert ist. Nicht, dass die Gesellschaft sich gerade ändert, sondern dass dieser Prozess schon voll in Gange ist und zu weiten Teilen auch schon abgeschlossen ist.
Aber heißt das auch sozusagen, die Qualität der Integration muss sich dann auch an der Art des Konfliktes messen lassen? Also es geht dann vielleicht eher auch um das, wie gestritten wird?
Ganz genau. Und deswegen kann man sagen, in einem Bereich haben wir ganz große Fortschritte in Deutschland gesehen, der Bereich, den wir Willkommenskultur nennen. Dass man erstmal die Menschen, wenn sie da sind, dass man hilfsbereit ist, was Angela Merkel ein freundliches Gesicht genannt hat und so weiter. Das ist alles wirklich total spannend und außergewöhnlich und tatsächlich so, dass das seinesgleichen sucht weltweit. Da sind wir wirklich spitzenmäßig. Im Organisatorischen sind wir spitzenmäßig. Kein anderes Land der Welt hätte es hinbekommen, dass 1 Million Menschen kommen und keine Obdachlosigkeit entsteht. Dass wir also es hinbekommen haben, die ganzen Menschen unterzubringen und zu verteilen. Das ist außergewöhnlich. Aber der dritte Bereich, der wirklich wichtig ist auf Dauer, ist so etwas wie Streitkultur. Also eine Art des Umgangs mit diesem Konfliktpotenzial, dass eben diese Kontroversen nicht dazu führen, dass man Menschen ausschließt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als dass man sich an den Tisch setzt, ein Stück vom Kuchen haben möchte oder auch mitbestellen möchte und dann gesagt wird, langsam Junge oder Mädchen, du gehörst hier gar nicht so richtig dazu. Du darfst hier dir Mühe geben und du kannst auch schön Deutsch lernen, aber sobald du hier richtig mitwirken
willst. So weit wollen wir dann doch nicht gehen.
Ganz genau. Und es gibt nichts Schlimmeres, denn dann entstehen Enttäuschungen und beispielsweise mein Ansatz.
Frust auch, ne?
Frust. Es kann sogar zur Aggression führen. Klar. Also es gibt gute Belege dafür, dass vieles von diesen Riots auf den Straßen in den französischen Städten auch damit zu tun hat. Es gibt gute Thesen, ich selber vertrete das auch, dass die salafistische Jugendbewegung in Europa, denn das ist ja eine Jugendbewegung, das sind alles junge Menschen.
Die schön frustriert sind.
Die sind frustriert und die sind, das ist nicht so, dass die alle irgendwie keinen Schulabschluss hätten und kein Deutsch können, sondern eher im Gegenteil, die sprechen alle Deutsch, die es sind viele Konvertiten dabei und. Ich würde eher die These vertreten, dass dort zumindest zu großen Teilen es sich um Menschen handelt, die sich durchaus Mühe gegeben haben, die durchaus Teilhabeanspruch hatten und den auch angezeigt haben und dann enttäuscht wurden, zurückgewiesen wurden. Das Gefühl von Zugehörigkeit vielleicht mal hatten oder es entwickelte sich so langsam und dann kam in irgendeiner Form eine Enttäuschung, eine Ausschlusserfahrung, eine handfeste Diskriminierung, was auch immer. Und dann sucht man sich eben andere Zugehörigkeiten und das ist dann eine Variante davon.
Jetzt hast du gerade gesagt, es kommt dann tatsächlich als dritter Schritt auch darauf an, dass wir eine vernünftige Streitkultur hinbekommen. Wie muss die aussehen? Also was können wir jetzt besser machen, um vielleicht auch genau die Leute, die du gerade als Enttäuschte und Frustrierte auch beschrieben hast, vielleicht doch wieder zurück an den Tisch zu holen?
Ja, also man muss in beide Richtungen denken. Also zum einen sehen wir ja, dass es viele Menschen gibt, die das Gefühl haben, man kann nicht alles ansprechen. Also ich spreche jetzt von großen Teilen der deutschen Bevölkerung, die das Gefühl haben, man kann nicht über alles reden. Das Gefühl mag begründet sein oder nicht. In jedem Fall bin ich ein Vertreter der Position, dass man natürlich, und dazu gehört Streitkultur, dass man alle Themen ansprechen sollte. Dass man es gar nicht so weit kommen lassen sollte, dass Menschen Problembewusstsein entwickeln und darüber gesellschaftlich nicht gesprochen wird. Aber Streitkultur meint eben auch, und dann hätten wir die andere Seite auch mit drin, dass man zwar über Inhalte sprechen kann, aber nicht die Existenzberechtigung von Menschen irgendwie in Zweifel zieht. Dass man also nicht darüber spricht, der Islam soll raus oder die Muslime gehen mir auf den Keks oder so. Das ist keine Streitkultur, sondern Streitkultur ist, den Menschen zu akzeptieren und über bestimmte Inhalte dann vielleicht zu sprechen. Dass man also nicht grundsätzlich dann...
Und auch generalisiert einfach Dinge ausschließt, weil die einfach auch generalisiert meistens falsch sind.
Ja, ganz genau. Ja. Man muss das ansprechen und dann würde man zum Beispiel, und dann hätte man vielleicht auch viel eher gemerkt, dass so etwas wie Rassismus, den wir in der deutschen Gesellschaft schon immer hatten, dass der auch damit zu tun hat, dass diese These vertreten mittlerweile mehrere Migrationsforscher in Deutschland, dass er auch damit zu tun hat, dass sowohl in Ostdeutschland und dort verstärkt, aber auch in Westdeutschland Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen. Und ich rede jetzt von, in Anführungsstrichen, Bio-Deutschen, also Menschen ohne Migrationshintergrund. Mhm. Die haben das Gefühl, wir sind doch die richtigen Deutschen und uns geht schlecht. Und wenn ich den Fernseher anmache, sehe ich so eine Dunja Hayali, Pina Atalay, Linda Zavakis, Ingo Zamperoni. Das sind doch alles keine richtigen Deutschen. Die haben auch keine richtigen deutschen Namen. Und die erzählen mir, was los ist. Die Comedians, alles, fast alles oder überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund machen Witze.
Und ihr, ihr an der Uni auch noch.
Und du als Prof. Ja klar, an den Hochschulen immer mehr damit sprechen wir das nochmal an, was ich gerade gesagt hatte. Integration gelingt. Ne? Es gelingt an vielen Stellen. Und genau diese gelungene Integration führt dazu, dass Menschen, die das Gefühl haben, eigentlich müsste ich in einer guten Position sein, weil ich bin doch der richtige Deutsche. Und dann kommen da Leute, die, die haben wirklich gesellschaftlich relevante Positionen, sind, wenn man das so nennen will, in der Elite, sind Meinungsführer und denen geht's gut. Und genau diese Diskrepanz, die die Menschen fühlen, dieses Gefühl, das stimmt doch was nicht.
Aber heißt das für dich, um den Gedanken zu Ende zu denken in der Streitkultur, das heißt aber, die müssen das sagen dürfen, dass sie damit ein Problem haben, im Sinne von, du hast gerade gesagt, man muss alles ansprechen dürfen. Und für uns heißt es, unser Bemühen muss es dann sein, die wiederum zu integrieren in ein neues, was sich bereits gebildet hat vielleicht.
Nein, nicht ganz.
Okay.
Hätte man von vornherein immer das schon offen angesprochen,
hätte man vielleicht das Problem gar nicht geschaffen. Ne?
Dann wäre vielleicht klar gewesen, dass so etwas zu denken nicht ganz vernünftig ist und nicht ganz korrekt ist. Denn das handelt sich ja um Deutsche. Alle Personen, die ich gerade angesprochen habe, sind Deutsche. Das sind Menschen, die in Deutschland geboren sind, in Deutschland aufgewachsen sind, Deutsch als einzige oder als
sehr identitätsstiftend auch, ne?
Ja, selbstverständlich. Das sind Deutsche, sind nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern das ist eine Variante, Deutsch zu sein. Heute, 2016. Mhm. Und würde man das immer schon so angesprochen haben, wäre immer schon klar gewesen, wir sind ein Einwanderungsland und wir können nicht mehr an der Hautfarbe oder an dem Klang des Namens erkennen, ob jemand deutsch ist, sondern steckt da viel mehr hinter. Es ist viel variabler, viel flexibler, deutsch zu sein. Und hätten wir uns dann die letzten 50, 60 Jahre, die wir ein Einwanderungsland sind, daran gewöhnt, weil wir darüber offen gesprochen hätten und klar gewesen wären, die Menschen kommen, die werden nicht nur für immer bleiben, sondern das sind auch Deutsche. Dann hätte man wahrscheinlich nicht so einen großen Anteil an Menschen, die sowas denken und
man
fühlen.
Man hätte den Gedanken vorher in einer großen Gemeinschaft integriert und man hätte die Chance gehabt, das so ins Selbstverständnis der Deutschen mit einzupflegen.
Ganz genau. Mhm. Allerdings muss auch klar sein, es hätte dann trotzdem Menschen gegeben, die so denken, aber wir wären auf einem anderen Level, genau, auf einem Level, wo auch Minderheitenangehörige nicht das Gefühl haben, dass sie nicht dazugehören. Denn das haben wir heute verstärkt, dass durch diese Diskussion, was gehört jetzt dazu, was nicht, Begriffe wie Mehrheitsgesellschaft, wenn man unter Mehrheitsgesellschaft nur Menschen fasst, die keinen Migrationshintergrund haben, dann ist man irritiert. Du musst dir selber überlegen, niemand hat gesagt, Pegida gehört nicht zu Deutschland oder NSU gehört nicht zu Deutschland oder so. Ne? Sowas sagt man nicht, sondern irgendwie kommt man damit klar, dass diese Problemaspekte
gehören aber irgendwie noch dazu.
Irgendwie dazu, ne? Genau. Und nimm so jemanden wie mich, ne? Wie selbstverständlich, jeder, der das Wort Mehrheitsgesellschaft verwendet, meint damit, die Menschen mit Migrationshintergrund gehören nicht dazu. Das heißt, ich als deutscher Beamter in einer gewissen Position, ich berate viele Menschen, ich habe paar tausend Studierende und so weiter und so fort.
Du bist auch in Deutschland geboren.
Ich bin hier geboren, ich bin deutscher Staatsbürger von Geburt an und. Ich spreche keine Sprache besser als Deutsch. Wenn man das alles so zusammen sieht, dann ist das schon so eine Sache. Also es ist schon so eine Sache, wie man damit umgeht, Zugehörigkeiten gesellschaftlich zu gestalten. Und da sind wir noch nicht so weit, weil wir das eben lange Zeit so nicht angesprochen haben.
Das heißt letztendlich, wir kriegen jetzt eine Altlast auf den Tisch, weil wir es vielleicht 20, 30 Jahre lang seit den 60ern nicht offensiv genug gesehen und kommuniziert haben.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Man kann es ja alles jetzt auch noch machen, aber dann muss man es auch tun. Dann muss man wirklich darüber sprechen und beispielsweise so Initiativen vom Bundespräsidenten. Ne? Wer ist das Wir? Ne? Also wir. Mhm.
Wir Deutschen.
Genau, und er ist auch jemand, der das ganz stark forciert, zu sagen, wir hat nichts damit zu tun, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht, sondern das muss man irgendwie inhaltlich füllen. Also eigentlich müsste man man sagen, die Mehrheitsgesellschaft, das sind die Menschen, die sich korrekt verhalten, die sozusagen in die Richtung gehen, die wir als
wünschenswert
ja. Genau, bezeichnen würden. Und all das, was nicht wünschenswert ist, das ist nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft.
Das heißt, wir definieren eigentlich immer noch falsch. Wir sagen sozusagen, wir sind bei Deutsch immer noch in biografischen Wurzeln oder so unterwegs. Und eigentlich müssten wir hergehen und sagen, das ist kein Kriterium.
Genau, also wir haben ein großes Problem damit, so etwas wie, was ist Deutsch, zu beantworten. Und das, früher war es leicht, hat man gesagt, wer Deutsch spricht, aussieht wie ein Deutscher und einen Namen hat, der Deutsch klingt, das ist halt Deutsch. Ne? Und wenn man es ganz genau oder ganz historisch sehen möchte, deutsches Blut, ne? Also es ist wurde vererbt, Deutsch zu sein, da musste man sich also nie inhaltlich damit richtig befassen. Und das geht heute nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir nichts Neues ersetzt und dementsprechend ist auch erklärbar, dass es eine ganze Palette von Büchern im Buchladen gibt, wo Fragen gestellt werden und dann auch versucht werden zu beantworten, was ist eigentlich Deutsch, was ist eigentlich typisch Deutsch und was nicht. Und spannend ist, dass das ganz verschiedene Antworten sind, die dort präsentiert werden. Und genau sowas bräuchten wir. Und wenn ich es jetzt mal konkreter fassen würde, ich bin großer Befürworter, im Übrigen fast alle Migrationsforscher in Deutschland auch, dass wir ein Ministerium bräuchten, was sich mit Migration und Integration beschäftigt. Das könnte übrigens auch die Entwicklungshilfe mit drin haben. Dann könnte man Fluchtursachen integrieren. Mhm. Aber gleichzeitig wäre das ein Ministerium, was sich damit beschäftigt, solche Fragen zu stellen. Was ist eigentlich die deutsche Identität in einer Einwanderungsgesellschaft? Was für ein Leitbild bräuchten wir? Und nicht Leitkultur, weil Leitkultur ist so etwas, darauf müssten wir uns jetzt einigen, was ist die deutsche Kultur heute? Das schaffen wir nicht. Aber wir könnten überlegen, wie soll Deutschland eigentlich aussehen im Jahr 2030 oder im Jahr 2050 von mir aus? So ein Leitbild für die Zukunft entwickeln, demokratisch. Könnten ganz viele gesellschaftliche Akteure von Gewerkschaften, Kirchen, auch ein bisschen Politik und ein bisschen Wissenschaft, alle so ein bisschen dabei. Und wenn man da irgendwie Konsens findet, ist schön. Da, wo man keinen findet, und ich bin mir ganz sicher, dass wir in ganz vielen Stellen keinen finden werden, da wissen wir dann, das sind relevante Themen.
Da müssen wir hingucken.
Genau, und zwar relevante Themen, wo wir uns nicht einig werden. Und die Themen werden garantiert dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten von hoher Relevanz. Und dann wissen wir wenigstens, wo sozusagen die Stellschrauben liegen.
Aladin Elmar Falani ist zu Gast, Politikwissenschaftler an der FH Münster. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist nochmal eine gute Idee, sich mal diese Debatte überhaupt zu führen. Was ist denn Deutsch? Um dann nochmal zu gucken, wo gibt es Konfliktlinien? Weil das sind die Themen, die uns beschäftigen werden. Wenn du das auf den Punkt bringen müsstest für dich mal, Deutsch tatsächlich sowas wie, also wir vereinigen uns auf die Werte des Grundgesetzes, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also sind es die Dinge oder denke ich gerade noch an irgendwas nicht, was wichtig wäre?
Ja, das sind nicht die Dinge, denn was das stört mich auch unheimlich oft bei so Veranstaltungen. Ne? Irgendjemand steht auf
und sagt, wir müssen uns darauf vereinigen.
Hebt den Finger und sagt in Deutsch, ja, alles schön, was Sie erzählen, aber in Deutschland muss das deutsche Grundgesetz gelten. Ne? Und dann frage ich immer zurück, denn ich bin teilweise schockiert, wie wenig Menschen das Grundgesetz kennen. Denn die Koranverteilung in den Fußgängerzonen ist vielen Menschen Dorn im Auge. Das deutsche Grundgesetz schützt diese Menschen, die das
ja,
tun.
Ja, total, weil da
ja, klar. Ich nehme ein anderes Beispiel. Ein Mädchen soll, das kommt ganz selten vor bei der Gesamtheit der Muslime, aber es passiert. Ein Mädchen soll nicht am Schwimmunterricht teilnehmen, weil der Vater das nicht möchte. Mhm. Das Grundgesetz schützt ihn in seiner Entscheidung. Denn im Grundgesetz haben die Eltern ganz viel Spielraum. Im Grundgesetz steht nicht, jeder Vater ist verpflichtet, seine Tochter gleichgestellt und gleichberechtigt zu erziehen, sondern ganz im Gegenteil, im Grundgesetz steht die Gleichstellung von Mann und Frau.
Aber dann ist es doch Missverständnis, dann ist doch das Missverständnis nicht da, also dann ist es doch total richtig zu sagen, dass wir müssen uns auf das Grundgesetz vereinigen und das leben, aber die Leute meinen es nicht wirklich.
Genau, die falschen Leute beziehen sich auf das Grundgesetz.
Also es ist sozusagen der falsche Beweis für eine falsche Haltung oder irgend sowas. Ja.
Und das Interesse aber, was dahinter steckt, wenn jemand sowas sagt, das nehme ich ernst.
Ja,
aber,
genau.
Und das nehme ich ernst. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, in Deutschland gilt das Grundgesetz und Leute würden sich daran nicht halten, sondern ganz im Gegenteil, die halten sich schon daran. Wenn nicht, dann kommt der Staatsanwalt. Sondern vielmehr, wir müssen viel mehr über inhaltliche Sachen sprechen. Und wir sollten erstmal die Perspektive haben, dass wäre wirklich das so von der reinen Logik her klügste zu sagen, wir haben geografisch ein Gebiet, das nennen wir Deutschland. Und alle Menschen, die hier drin sind, legal, weil sie Staatsbürger sind oder einen legalen Aufenthaltstitel haben, gehören dazu. Punkt. Und jetzt überlegen wir, was für Probleme wir erkennen und überlegen, wie soll es in Zukunft sein, damit wir das Gefühl haben, es hat eine positive Entwicklung gegeben. Alleine dieser Austausch wäre total sinnvoll. Aber dafür muss man erstmal sagen, alle, die jetzt da sind, gehören dazu. Das ist deutsch.
Und das ist auch nicht debattierbar einfach mal.
Ganz genau. Mhm. Und von da aus darf man aber durchaus, dürfen alle ihre Interessen äußern und sagen, ich stelle mir das aber so vor, dass in Zukunft Deutschland so und so sein sollte. Und dann macht man es auf eine Art und Weise, die dann natürlich auch mit dem Grundgesetz vereinbar sein muss. Das sollte sozusagen der Rahmen sein. Und der Rest ist tatsächlich entscheidbar. Deswegen wäre das
auch gestaltbar, positiv ausgedrückt. Ne?
Eindeutig.
Also wir können es ja mitgestalten, steckt da ja auch als Botschaft drin.
Ganz genau. Und dann erkennt man erstmal, was sind Mehrheitsmeinungen und was sind Nicht-Mehrheitsmeinungen. Und zum Zweiten sieht man, wo kriegen wir überhaupt keinen Konsens derzeit hin. Und dann weiß man, das sind die zentralen Problemstellungen. Und da man das jetzt nicht als Volksentscheid einfach so in den Raum werfen kann, denn man muss ja immer, wenn man eine Volksentscheidung machen würde, muss man ja irgendwas präsentieren, worüber abgestimmt werden soll, wäre das Klügste so eine Leitbildkommission, ne, wo ganz verschiedene gesellschaftliche Akteure daran beteiligt sind. Und meiner Meinung nach selbst Vertreter der AfD sollten daran beteiligt werden, selbst Vertreter von irgendwelchen Vereinen, die, was weiß ich, die jetzt nicht jedem Politiker passen, wären da mit drin und dann entwickelt man so etwas wie so ein Eckpunktepapier und das kann dann immer weiter ausdifferenziert werden. Das klappt aber in der Regel nur, wenn das auf hoher Ebene sozusagen unterstützt wird und deswegen glaube ich, es wäre schon vor 10 Jahren aber, gewesen, ein Ministerium zu haben, was sich
damit
befasst.
Aber das heißt doch auch ganz klar, dass der politische Wille offenbar dazu nicht da ist.
Ja, der ist nicht ganz, noch nicht da und das liegt aus meiner Perspektive zweifellos daran, dass wir noch nicht erkannt haben, was wir schon längst sind, nämlich eine Einwanderungsgesellschaft. Mhm. Also es ist noch nicht so ganz vollständig angekommen. Das sieht man ja auch nicht nur daran, dass vor laufender Kamera traut sich niemand mehr zu sagen, wir sind kein Einwanderungsland, aber vor laufender Kamera
Reden und Handeln sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Ne?
Ja genau, und dazu kommt ja auch noch, wir alle verstehen manchmal etwas, aber bis es mal so richtig gesagt ist, bis so wirklich der Schalter umgelegt ist, dauert es dann manchmal nochmal einen gewissen Zeitraum. Und die gleichen, die sagen, klar sind wir ein Einwanderungsland, sagen, wir brauchen kein Einwanderungsgesetz. Und das ist ja auch etwas, was tatsächlich einfach nur zeigt, dass es noch nicht vollständig angekommen ist. Und das Witzige daran, also witzig in Anführungsstrichen, ist, dass wir seit 50, 60 Jahren ein Einwanderungsland sind und jetzt gerade dabei sind, dass der Groschen so langsam fällt. Und da sieht man, wie lange so gesellschaftliche Prozesse andauern. Das ist nicht jetzt untypisch, ist gar nicht außergewöhnlich, ist auch nichts, was einen frustrieren sollte.
Nee, aber es ist einfach so, einfach eine Bestandsaufnahme.
Ganz genau. Andere Staaten, die das schon länger, die sich dessen länger bewusst sind, sind es aber auch schon 100 Jahre länger oder 200 Jahre länger. Das heißt, dass man sich darüber austauscht, das kommt immer zeitversetzt und jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt. Dieser Prozess entsteht überhaupt nur, weil Integration gelungen ist. Nachdem Integration gelungen ist, nachdem Menschen, die anders aussehen, als man sich das bisher so gewünscht oder vorgestellt hat, in Elitepositionen sind, Repräsentanten der deutschen Gesellschaft sind, hat man auf einmal das Problem, was ist eigentlich unsere Identität?
Hast du für dich das Gefühl, das ist auch deine Rolle, die du gerne ausfüllen würdest, an dieser Debatte, ja, vielleicht auch formend teilzunehmen?
Nee, also ich bin ganz großer ich bin Politikwissenschaftler, ich bin ganz großer Befürworter, dass so etwas demokratisch ausgeschaltet wird.
Naja,
werden
aber du kannst ja an der Debatte teilnehmen in einem demokratischen Prozess, das ist ja kein Widerspruch.
Ja, ich würde das begleiten. Ich würde auch hier und da anführen, was woran man denken sollte, welche Gruppen man nicht aus den Augen verlieren sollte, die sich vielleicht im Augenblick nicht so deutlich äußern können, die nicht so gut organisiert sind. Ich denke da nicht an Minderheiten, sondern beispielsweise an Menschen in ländlichen Regionen. Mhm. Die sind nicht mit allem einverstanden, was in den Großstädten passiert. Tendenziell werden aber Menschen in Großstädten stärker repräsentiert. Mhm. Also man denke nur an Bayern. In München, riesen Willkommenskultur. Die würden am liebsten noch viel mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und das Umland, die ländlichen Regionen, da ist die Tendenz eher so, dass man nicht mehr Migration haben möchte. Und genauso sieht es in ganz Deutschland in vergleichbarer Weise aus. Und dementsprechend solche Sachen, da würde ich das würde ich machen. Aber ich habe auch grundsätzlich einen Job, der ausfüllend genug ist, sowohl zeitlich als auch so von dem ganzen Engagement. Deswegen würde ich mich da nicht aufdrängen.
Lass uns drei Sätze einmal zu dir sagen. Du bist Jahrgang 78, deine Eltern sind aus Syrien hierher gekommen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, gehörten die sozusagen in Syrien auch zu einer Bildungsschicht. Also sie hatten beide Abi und sind dann während des Studiums nach Deutschland gekommen. Richtig soweit?
Alles, was du gesagt hast, richtig.
Ja, und du bist dann hier in Deutschland geboren. Das heißt, du kennst Syrien nur aus touristischen Besuchen oder Familienbesuchen.
Genau so ist es.
Okay, Eindruck?
Ist schon ein paar Jahre her, also ein paar Jahre vor dem Krieg. Das genaue Jahr kann ich gar nicht mehr sagen. Aber der Eindruck war so, dass man, also ich würde sagen, Syrien ist ein total vielfältiges Land. Die Bandbreite, wie die Menschen so drauf sind, ist noch größer als in Deutschland und die ist schon in Deutschland relativ groß. Also es reicht von den Metropolen Aleppo und Damaskus. Da gibt es alles, was es hier gibt und zum Teil noch mehr. Das sind ja Millionenstädte, auch größer als Berlin. Und da kann man wirklich alle Partys, die man sich so vorstellen kann, auch wenn es um Homosexuelle geht oder um Transvestiten und so weiter, alles gab es dort, alles wurde dort mindestens geduldet. Ich habe mir das alles auch immer angeguckt, aber gleichzeitig bin ich auch tatsächlich durchs ganze Land gereist, auch in alle ländlichen Regionen. Und dort gibt es eben auch das Leben, das man, wie man sich das so vorstellt, das überhaupt nicht dem modernen Leben entspricht. Es gibt sehr streng religiös orientierte Menschen. Es gibt super westlich orientierte Menschen. Es gibt Bierbrauereien. Es gibt Schweinefleisch. Gleichzeitig gibt es Menschen, die Vollverschleierung haben. Also tatsächlich gab es dort alles.
Die ganze Bandbreite.
Die ganze Bandbreite. Und ein Staat, der in hohem Maße Sicherheit garantiert und auch in hohem Maße dafür sorgt, dass die Menschen nicht in absoluter Armut leben, hat dazu geführt, dass diese Menschen nebeneinander gelebt haben und es tatsächlich sehr friedlich war, allerdings immer aufgrund eines Sicherheitsapparates, der enorm war.
Heißt das für dich auch, du hast den Blick eher drauf als, keine Ahnung, Tourist oder gibt es da eine Verbindung, die größer ist oder ist das schon für dich eine falsche Frage?
Nö, das ist keine falsche Frage, aber ich war da nicht Tourist. Also wir haben immer Familie besucht. Ich kenne alle meine Familienangehörigen dort sehr gut. Ich habe dort richtige Freunde, die ich immer besucht habe, mit denen ich auch von hier aus immer Kontakt hatte, auch während des Krieges. Und wir haben auch versucht, so vielen wie möglich zu helfen, die das Land verlassen mussten, besonders diejenigen, die richtig in den Kriegsgebieten gelebt haben. Und dementsprechend würde ich schon sagen, das ist nicht meine Heimat, sondern die Heimat meiner Eltern. Oder sagen wir es noch genauer, die ursprüngliche Heimat meiner Eltern. Denn meine Eltern haben auch unabhängig vom Krieg, sind in Deutschland geblieben, auch als Rentner. Es gibt aber eine schon enge Verbindung zu Syrien. Also nicht nur wegen der Sprache, auch wegen Freundschaften, Verwandte. Und ich verbinde sehr viele schöne Erinnerungen mit der Zeit, die ich dort verbracht habe.
Sind deine Eltern dann ins Ruhrgebiet gegangen, da wo du heute auch zu Hause bist?
Ja, die letzte Station war das Ruhrgebiet, aber die waren in verschiedenen Regionen in Deutschland. Und zum Schluss waren sie im Ruhrgebiet und da bin ich aufgewachsen. Dann hat es mich auch hier und da verschlagen und jetzt bin ich wieder zurück.
Gab es Konflikte bei euch dann in der Familie? Also jetzt kommen deine Eltern aus einem gewissen Bildungshintergrund, dann vermutet man immer, dass da ein bisschen liberalere und vielleicht auch offenere Debattenkultur herrscht. Aber gab es Konflikte bei euch denn, als du, der hier in Deutschland aufgewachsen ist und vielleicht dann doch nochmal in diesen vielleicht anders gelagerten Kulturraum reinkommt?
Jetzt mal unabhängig davon, dass meine Eltern tatsächlich schon in Syrien zu so einer elitären Gruppe gehört haben, haben die sich so verhalten, wie sich Migrantenfamilien eigentlich immer verhalten. Die erwarten von ihren Kindern zwei große Sachen. Offenbar immer, egal in welchem Land Migrationsforschung betrieben wurde, kam das heraus. Hohe Erwartungen am Erfolg der Kinder und hohe Erwartungen, was Loyalität angeht. Und gleichzeitig haben die Kinder das Gefühl, beides klappt so nicht. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, bis ungefähr zum Jahr 2000 haben wir die Kinder mit diesem Konflikt die Familien und besonders die Kinder mit diesem Konflikt alleine gelassen. Mhm. Und wenn Kinder alleine mit so einem Konflikt klarkommen müssen und vielleicht zusätzlich noch diskriminiert werden und vielleicht zusätzlich noch Sprachprobleme haben, dann finden die eigene Lösung und tendenziell finden Jugendliche eigene Lösungen, dann sind wir uns, glaube ich, beide einig, sind wir tendenziell nicht einverstanden mit der Lösung, die gefällt uns dann nicht. Und deswegen glaube ich ganz viel an der Verbesserung in den letzten Jahren, hat damit zu tun, dass wir durch frühkindliche Bildung, durch Ganztagsschulen, durch mehr Elternarbeit, durch mehr überhaupt Sozialarbeit, durch mehr Stadtteilprojekte und, mehr Möglichkeiten gegeben haben für Kinder und Jugendliche, diesen Konflikt in irgendeiner Weise anzusprechen und mit dem einen positiven Umgang zu finden. Gar nicht so sehr, weil das jeder Psychologe, jede Sozialarbeiterin, jede Lehrkraft präsent hat, den Konflikt, sondern einfach nur da, dass man da ist, dass man Zeit hat und dass solche Dinge kommunizierbar werden. Und ich stelle mir das jetzt einfach nur so vor, würden wir das jetzt noch stärker forcieren? Und wenn wir jetzt ein bisschen Zeit hätten, könnte ich dir ein Beispiel nennen, wie man das Beispiel machen kann. Das machen die in Kanada wunderbar. Dann,
sag in einem Satz, was die machen?
Es geht darum, dass man in der ersten Klasse schon darüber spricht, wer seid ihr? Und dann sagt zum Beispiel so ein libanesischer Junge, wir sind Libanesen. Und die Lehrkraft unterhält sich jetzt mit ihm vor allen Kindern und macht deutlich, für mich bist du ein Kanadier, weil du bist in Kanada geboren, wir sprechen gerade auf Englisch und.
Das, was du schilderst, gehört bei uns in Kanada dazu.
Genau, alles, was du schilderst, du gehörst zu uns. Jetzt kommt das Problem, er selber sagt dann weiterhin, er ist Libanese, denn sein Vater und seine Mutter erwarten das von ihm. Mhm. Das ist der Lehrkraft egal. Die Lehrkraft hatte nur das Ziel, dass dem Jungen klar ist, für die Lehrkraft ist er ein komplett vollständig gleichberechtigter Teil des Ganzen hier in Kanada. Und das, genau diese Perspektive führt dazu, dass die kanadischen Jugendlichen zu einer überwältigend großen Zahl irgendwann sagen, ich bin Kanadier. Also am Anfang bleiben sie ihren Eltern loyal.
Und im Laufe der Zeit. Du pflanzt den Gedanken ein und irgendwann sind die da.
Genau so ist es. Und ich sage nur das Gegenbeispiel, würde der gleiche libanesische Junge in Deutschland sagen, ich bin Deutscher, würde die Lehrkraft zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, sag mal, wo kommst du wirklich her? Das heißt, wir machen hier diametral das Gegenteil von dem, was ich gerade über Kanada berichtet habe. Und das ist jetzt auch meistens nicht böse gemeint, aber das macht nochmal deutlich, wo kommst du wirklich her? Dass dort so eine Differenz aufgemacht wird, die ist kein Weltuntergang. Aber die ist eben genau das Gegenteil von dem, was da gemacht wird, nämlich zu sagen, du kannst sagen, was du willst, was du bist. Aber für mich ist das, was du gerade erzählt hast,
du bist Kanadisch. Kanadier.
Genau. Ja. Und wenn man genau diesen Gedanken, schön wie du es gesagt hast, diesen Gedanken einpflanzt, dann wird ganz viel
daraus Gutes entstehen, irgendwann eine eigene Identität zu finden, die einen gesunden Platz in dieser Gesellschaft hat, wo man dann ist.
Ganz genau.
Aladin Elmar-Falani ist Professor für Politikwissenschaft an der FH in Münster und war heute Abend zu Gast in Eine Stunde Talk. Ich bin Sven Preger, nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.